sein. Das wäre dir so, but you. Ja,
ja. Also mein Gott, ist da, also eigentlich ja. Helfen als ja. Das ist Subjekt.
Das ist but you.
Wie heißt der Typ, der das gemacht hat?
Prop, P-R-O-P-P.
Aber Philosophien hat er nicht daraufhin untersucht, nur Märchen und Romane.
Ja, Märchen. Aber Goethe ging davon aus, dass wenn man Volksmärchen analysiert, die haben die gleichen Narrativstrukturen, da, dann analysiert nur, man das Narrativ als solches, also seine Vermutung war schon, dass man, auch wenn als Romanist oder als Stückschreiber und so weiter, dass man sozusagen über diese Grundvokabular der narrativen Form eigentlich nicht weiter gehen kann, nicht hinausgehen kann. Und dann der Philosoph, insofern er als Held agiert, muss sozusagen diese Muster anpassen. Und das ist die Höllengleichnis, zeigt das ganz, ganz, ganz bestimmt. Ja. Das ist immer also Geschichte eines Helden, der in der Suche nach einem magischen Gegenstand ist und dann diesen magischen Gegenstand zurückkehrt und dann umgebracht wird und lässt dann gerettet also, oder nicht gerettet. Und das ist diese Wahrheit, die man im Philosoph sieht und dann in sich wieder zurückbringt. Versucht sozusagen die Leute zu transformieren in diesen magischen Gegenstand. Jetzt ist die Sprache, ja, der Diskurs ist funktioniert praktisch als magischer Gegenstand. Eine gewisse Einsicht in die Worte gekleidet.
Und haben diese Strukturen immer etwas Zyklisches, dass also jemand geboren wird und stirbt oder jemand geht weg und kehrt zurück an den Ausgangspunkt?
Kehrt zurück schon. Aber es ist so, dass die narrativen Strukturen von Zeichen von Genossen, also und generell, also Grey Mass, also man kann über Grey Mass lesen in den 60er Jahren. Also es ist wirklich so ein Kreis. Also der Held beginnt seinen Weg. Er hat einen Freund, einen Hauptwidersacher und also er hat einen Helfer, er hat einen Widersacher und er hat den Helfer des Widersachers. Ja? Also es sind vier Gestalten, die agieren. Er hat sozusagen die Situation, die er ändern will, und er hat den Gegenstand, in dem er die Situation ändern will. Er muss den Widersacher finden. Und es ist absolut wie diese Figur bei Lacan. Der Grimasse und Kante, wo Helfer ist das Unbewusste. Ja, das ist der Held, das ist der Gegenspieler, ich habe mein Unbewusstes, er hat sein Unbewusstes. Und so ist es so ein Quadrat, ja, der Lacan schreibt, das ist genauso dieses narrative Quadrat. Und dieser Helfer kann ein guter Helfer sein und ein schlechter Helfer sein. Er kann sozusagen dir helfen, er kann dich auch verhindern, wenn er dumm ist und so weiter. Also es gibt so bestimmte Konstellationen. Und dann, der reale Narrativ ist immer ein Ausschnitt aus diesem Gesamtnarrativ. Ja, das heißt, zum Beispiel der Held geht wohin, kommt aber nicht zurück, sondern stirbt dort. Oder er kommt zurück, er kommt nicht zurück, aber der Helfer kommt zurück. Das ist ja typisch für zum Beispiel Wilde Westen-Geschichten. Ja? Dass der Held stirbt und dann der junge Mann stirbt und gibt dann diesen Sheriff-Stern und dann er kommt mit dem Sheriff-Stern zurück, ja, aus der Wüste. Und etabliert die Gerechtigkeit sozusagen in der Stadt. Ja. Das ist, ja, das, also es kann sein, dass der Held selbst zurückkehrt, es kann sein, dass der Helfer zurückkehrt, aber sozusagen also die Figuren und die Strukturen sind die gleichen, nur die werden unterschiedlich besetzt und das sind so viele Möglichkeiten, sie zu besetzen. Grey Mass hat sie, glaube ich, auf 6 reduziert, 25 oder so ungefähr. Und Grey Mass auch macht so ein Quadrat, also man hat Held, Widersacher, zwei Helfer, man kann so agieren, so agieren, so agieren, so agieren, so agieren, so agieren. Und das ist genauso wie der Lacan. Ja, der Lacan hat so ein paar Worte. Also die Idee ist, dass es so etwas wie ein absolutes Narrativ ist. Ich glaube, also, ob es so ist oder nicht, kann man nicht sagen. Also alle Versuche, das zu widerlegen, haben nie funktioniert, aber auf der anderen Seite, dass es absolute Narrativ ist und dass jedes Narrativ, mit dem wir zu tun haben, ist ein Ausschnitt aus diesem absoluten Narrativ. Also macht nicht den ganzen Weg. Und die Frage ist sicherlich, dass man tatsächlich in diesem Schema irgendwie doch den Betrachter und den Leser außer Acht lässt. Aber irgendwie besitzt der Leser keine Position. Er ist ausgeschlossen. Es gibt sozusagen kein Narrativ eines Erzählens, ja, sagen wir so. Und das ist eben das, was mich interessiert. Das heißt, die Frage, wie diese Fälle.
meine Frage zu diesem Verhältnis, dass Sie vorher gesprochen haben zwischen dem Star und seinem Zuschauer, wo beide eigentlich versuchen, sich an den anderen anzugleichen und trotzdem eine Dynamik entsteht, die ständig irgendwie den Star uninteressant werden lässt oder der Zuschauer denkt, der Star bei ihm voraus und er sieht da etwas, was zeitgemäß ist oder was, indem er sich irgendwas erkennt, was seinen Alltag interessanter macht, also dieses mystische Erlebnis, das er hat. Mich würde interessieren, ob man könnte ja zwei Sachen sagen. Entweder ist diese Differenz, die die beiden jeweils erfahren, sowohl Zuschauer als auch Star, entspricht dem Missverständnis, also dass der eine nicht wirklich weiß, was der andere irgendwie denkt, wäre zeitgemäß, oder es ist etwas Drittes. Und dieses Dritte wäre dann quasi die Bühne, die eigentlich bestimmt, was auf die aufgespielt wird und die beiden, die eigentlich zuschauen und spielen, wissen es eigentlich gar nicht, was sie da tun. Also, wo denken Sie, rührt, also woher kommt die Dynamik in dem Prozess?
Naja, zunächst einmal kann man sagen, dass Zuschauer-Star, das Verhältnis ist wirklich analog zur ontologischen Differenz. Ja, sagen wir so. Das heißt, ein normaler Mensch denkt, ich lebe mein Leben in einer Gesellschaft, die sehr kompliziert ist und das Eigentliche ist mir unzugänglich. Ja, das heißt, man hat das Gefühl, sozusagen irgendwo anders, sagen wir im Bundeskanzleramt, in Hollywood oder so, dort wissen die Leute Bescheid. Ja, das ist eine sehr wichtige generelle Voraussetzung, die generell mit unserer Zeit zu tun hat. Das heißt, das Subjekt ist nicht mehr das Subjekt des Wissens. Also er gilt nicht das Subjekt des Wissens. Es ist nicht sozusagen das Subjekt der Aufklärung, wie es vermutet ist, wird in der klassischen Aufklärung. So dass ich zum Beispiel wie Descartes sage, ja, alles ist irgendwie unzusammenhängend, alles ist Chaos, alles ist unübersichtlich, keiner weiß was, die Menschen sind dumm, unwissend, ja. Ich aber jetzt versuche eine Ordnung zu bringen. Ja. Ich bin sozusagen der Denkende, derjenige, der das Licht in die Welt bringt. Ja, das ist nur sondern der Mensch sagt, ja, ich bin sozusagen zur Mittelklasse, Mittelschicht, ja, sitze irgendwo da. Es sind andere, die Bescheid wissen, ja, die dieses Licht haben. Ja. Da sind Hollywood-Produzenten, Hirnforscher, so in Silicon Valley, ja, so Manager, ja, die wissen, wie es läuft. Jetzt will er sozusagen es aufwissen, also irgendwie teilhaben an diesem Licht. Und dann tut er insofern, dass er sozusagen die Leute anschaut, die ihm angeboten werden von dieser Welt, durch die eben dieses Licht durchleuchtet. Ja. So wenn er, ich weiß nicht, Schröder beobachtet oder Tony Blair und so weiter, da hat er das Gefühl, aha, also so muss es sein. So muss es der Mensch sich verhalten, aussehen, kleiden, so muss er lächeln, so muss er sich frisieren, so muss er Witze machen, wieder ernsthaft sein. Der Bescheid weiß und weiß, wie es läuft. Also ich bin nicht so. Ja? Ich zum Beispiel lache immer zur falschen Stunde und frisiere mich auch nicht richtig und so. Und deswegen, ja, sind sie, also sitzt du da. Ja? Aber der ist anders. Ja? Der weiß, wie es läuft. Und wenn ich ihn beobachte, dann weiß ich das auch. Ja? Also nicht so richtig, ja. Aber irgendwie ist es so ein Einblick. Ja? Es ist so ein gewisser, etwas, was mich mit diesem Licht verbindet. Oder wenn ich ich zum Beispiel zu einem Hirnforscher gehe und er sagt, so alles dreht sich irgendwo. So, ja. Der, ich weiß nicht, was dreht sich und so, aber irgendwie weiß ich, dass das ist irgendwie so. Und dann, ich beobachte auch, wie der spricht und welche Worte er benutzt und wie er sich überhaupt verhält und wie er sich gibt. Und das ist es, ja. Das ist der Mensch, der Einsicht hat, ja, der dazugehört und so, dass der Zeitgeist verkörpert und irgendwie am richtigen Platz ist. Also, das ist das Verhältnis. Das Verhältnis des Menschen zu Star ist das, was als unterschiedliches Verhältnis von Heidegger beschrieben wird. Das heißt, die Lichtung ist nicht in mir, sondern die Lichtung kommt aus dem Sein. Ja, in dieser Lichtung erscheinen Stars, also sei es Hitler, sei es Marilyn Monroe, sei es Stalin, sei es Bin Laden und so weiter. Und ich beobachte sie, um zu verstehen, was in unserer Zeit, in meiner Welt leuchtet. Und ich bin in dieser Situation entweder ein Held, ja, also entweder, das heißt entschlossen, ja, im Grunde was Badiou als Treue beschreibt, ist das, was Heidegger als Entschlossenheit beschreibt. Also entschlossen ist derjenige, der, wenn er die Lichtung sieht, wenn er sieht, dass es leuchtet, dem auch Treue hält und sich dafür entscheidet. Ja, er bleibt nicht unentschieden. Ja? Also der Heidegger sagt, der normale Mensch bleibt unentschieden. Ja? Er sagt, ja, das leuchtet und jenes leuchtet und da kommt das und da kommt die Information hier und so und bleibt irgendwie unberührt. Ja? Und verbindet sein Leben unentschlossen. Das ist das uneigentliche Leben. Das eigentliche Leben ist die Fähigkeit, sich für etwas zu entscheiden und sich zur Lichtung, zum Licht des Seins zu bekennen. Zum Beispiel zum Hitler, oder zu Marilyn Monroe, oder wie auch immer. Das ist dieser Ort zu erkennen und sich zu ihm zu bekennen. Nun, die Frage ist, ob diese Szene des Bekenntnisses, das ist diese Frage, diese Szene des Bekenntnisses selbst eine ist, die einen Zuschauer, ob sie unterschiedlichen Fans, ja, Zuschauer voraussetzt oder nicht. Heidegger und Badiou würden sagen, wahrscheinlich nicht. Also Badiou, so. Heidegger würde sagen, nicht. Ja. Ich würde sagen, selbstverständlich ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mich bekenne zum Clinton, ja, sagen wir so, und beginne ich so zu frisieren und so zu kleiden und so zu lächeln, also irgendwie in die Zeit passend zu sein, dann wenn meine ich damit, also nicht der Clinton, ja, der Clinton würde mich nicht sehen, sehe ich mich selbst nicht vollständig, wird, ist es der andere, der mich sieht? Nicht unbedingt. Weil der andere ist zum Beispiel nicht up to date. Also wenn ich zum Beispiel verstanden habe, dass der Clinton die Zeit verkörpert, in der ich lebe, und so lächle und ich frisiere und so kleide den Clinton, und der andere zum Beispiel das nicht erkennt, seine Meinung ist für mich irgendwie. Ja, das heißt, man fragt sich, wer ist dieser Beobachter? Und ich tendiere dazu, wirklich mit Sartre vielleicht in bestimmten Phasen und mit Bakhtin auf jeden Fall zu sagen, dass dieser Blick, der mich beobachtet, ist letztendlich ein Verdacht. Wir versuchen haben, diesen Unterverdacht zu beschreiben. Das heißt, es ist also quasi paranoide, aber gleichzeitig nicht, sagen wir, ein normaler Zustand, sozusagen Zustand ontologischer Paranoia. heißt eine Vermutung, ein Verdacht, der jemand mich beobachtet. Das ist im Grunde und sagt, aha, jetzt sieht er zeitgemäß aus. Ja, so. Es ist jemand. Und ich kann diese Figur niemandem zuschreiben. Ich kann nicht sagen, Clinton hat das gesagt, meine Freundin hat das gesagt, jemand im Bus hat das gesagt. Nein. Ich weiß, dass jemand, wenn er überhaupt mich beobachtet hätte und vielleicht beobachtet, würde sagen, jetzt bin ich up to date. Jetzt ist es richtig gemacht. Ja?
Dann steht und fällt diese ganze Dynamik quasi mit der Unterstellung der Eigentlichkeit.
Ja, ja.
Die auch niemand quasi dekonstruieren kann, weil sie nirgends wirklich vorhanden ist oder kein Ort hat, an der wir ihr Habhaft haben
können. Sie hat keinen Ort in dem Sinne, dass wir sozusagen können, obwohl Nietzsche schreibt, ja, wir haben die Beobachtung umgebracht. Ja. Und sozusagen unsere Gedanken werden nicht mehr beobachtet. Allerdings ist es nicht reale Erfahrung. Reale Erfahrung ist sicherlich, dass man sagt, jetzt ist es richtig, jetzt denke ich richtig, ja, jetzt habe ich das erreicht. Ja. Was meint er damit? Er meint sicherlich nicht sich selbst. Er meint sicherlich nicht den anderen, den er für dumm hält, denjenigen, der es nicht erreicht hat, im Unterschied zu ihm. Sondern wer meint er eigentlich? Das ist dieser im Grunde unsichtbare Gespenst einer paranoiden Fantasie, die ein Gott ist, die Gott ist und was auch immer, aber ist unabweisbar. Da ist der Beobachter, der diese Bestätigungsmonopol hat. Und so haben wir praktisch diese Figur, dass wir auf der einen Seite, wir haben mich, der unfähig ist, kein Licht hat. Wir haben Licht woanders. Und wir haben eine Instanz, die bestätigen kann, dass ich dieses Licht sozusagen gesehen habe oder mich ein Partikel dieses Lichtes angeeignet habe, vielleicht auch ein bisschen leuchte. So mit einem Reflektieren, oder zumindest diese Richtung Reflektieren, wie ein Mond, ja, das ist eine typische mystische Figur, ja, dass der Sonne und Mond, ja, dass ich leuchte, aber leuchte in dem, dass ich sozusagen reflektiere, ja, eigentlich das von außen kommt. Und dann ist es ein Beobachter, der sagt, du reflektierst gut. Obwohl diese Stimme, du reflektierst gut, kommt aus irgendwo. Das ist eine Stimme, die einfach erklingt. Das ist etwas, was übrigens Descartes Evidenz, ja, es wird Evidenzgefühl.
Und bei Kant das Faktum gefunden.
Ja. Genau, jetzt stimmt es. Ja. Deswegen sage ich dem Kant, das sozusagen der Stimme. Das ist eine absolut richtige Analyse, die irgendwie aus der. Ja. Das ist irgendwie so an einem gewissen Punkt, so wie Descartes beschreibt im Grunde, dass er hat gesagt, ich denke, also bin ich ja, und irgendjemand hat ihm gesagt, das stimmt. Ja. Ja, so.
Aber warum glaubt man das eigentlich? Also warum glaubt man das, dass es sowas überhaupt gibt? Also so, da steht ja was vorne dran. Also das muss man ja auch erstmal, an so ein Licht muss man ja erstmal glauben. Also ich meine,
warum? Ja, ja, ich denke, dass man das glaubt, weil man an nichts glaubt, was sichtbar wäre. Das heißt, wenn zum Beispiel ich etwas sage und jemand bestätigt mir, das, was du sagst, ist richtig, dann bin ich nur beleidigt. Ich bin vielmehr befriedigt, wenn er sagt, was du sagst, ist Blödsinn. Weil das ist normal. Ich halte ihn für jemanden, der nicht dazu fähig ist, zu verstehen, was ich sage. Wenn er mir zum Beispiel sagt, du hast recht, dann ist das arrogant. Wer ist da eigentlich, um mich zu bestätigen? Also wenn ich eine Zustimmung bekomme von jemandem, inklusive Klinik, ja, ist das eine gute Beleidigung. Wenn ich aber eine Zustimmung bekomme aus einer Quelle, die ich nicht einmal sehe, und ich nicht einmal sehe, ich verachte sie auch nicht, dann fühle ich mich tatsächlich bestätigt. Ich habe dieses Gefühl der Evidenz, ich habe das Gefühl, also eine innere Stimme sagt mir, das ist richtig, jetzt habe ich es gefunden, es trifft es zu. Und dem vertraue ich.
Vielleicht kann man auch sagen, es ist weniger ein Gefühl der Evidenz im Sinne des Wissens, dass man jetzt im Richtigen ist und dass jetzt alles stimmt, sondern eher ein Gefühl der Sicherheit und des Geschütztseins, weil man auch mit Sartre sagt, dass dieser Blick, der einen trifft von außen, dessen Quelle man nicht sehen kann, eigentlich ein böser Blick ist, der mich bedroht, dann lege ich diese Kleider an oder diese gestischen und mimischen Accessoires als Schutzhülle sozusagen, die den Blick des anderen reflektiert und nicht in mein Inneres vordringen lässt, sodass ich unsichtbar werde und geschützt eben durch diese Accessoires. Und dann fühle ich mich nicht unbedingt im Wahren, im Sinne dieser Evidenz oder der Lichtung bei Heidegger, sondern ich fühle mich einfach geschützt.
Ja, aber jemand muss mir sagen, in meiner eigenen Imagination, jetzt bist du geschützt. Es ist sozusagen, es ist diese Bestätigung. Ich muss diese Bestätigung haben. Es ist mir...
Ja, aber das kann ja auch zufällig sein. Es muss ja nur so ein Moment sein, wo ich praktisch das zulasse und sage, okay, jetzt ist es aber okay. Also, aber das muss ja gar nicht so sein. Also das ist ja eine Illusion. So, also ich meine, das ist ja willkürlich.
Ja, ja, klar.
Also ich meine...
Das stimmt ja. Nur wenn wir das analysieren, dann ist es halt so, auch Descartes hat gesagt, er hat diese Bestätigung niemals im Leben bekommen. Er hat versucht, das noch einmal zu machen. Er hat noch einmal sich selbst zu sagen, ich denke, also bin ich ja, und hat nie funktioniert. Aber einmal hat es funktioniert und auf diesem einmal hat er das alles aufgebaut. Nun, Sie sagen, es ist eine Illusion. Aus welcher Perspektive heraus? In dem Moment, in dem ich sage, das stimmt, ist das keine Illusion. Ja, ich habe dieses Gefühl. Jetzt kann ich mir sagen, das war nur subjektiv. Aber in welchem Sinne subjektiv? Damit ich sagen kann, das ist subjektiv, dann muss ich diese ganze Szene wieder herstellen. Also, es gibt das und jenes und ich bin da und ich denke da und es war bloß subjektiv. Aber diese Szene selbst ist auch eine Konstruktion. Ja? Ist auch eine Illusion. Ist es dann eine Illusion oder vielleicht eine Illusion? Das heißt, ich sage mir, wie konnte ich das überhaupt sowas denken? Wie konnte das für richtig halten? Ja? Das war doch eine Illusion. Aber da sagt man nachträglich. Und da sagt man, jetzt sehe ich aber, wie es wirklich war. Also jetzt stimmt es. Diese jetzt stimmt es. Jetzt habe ich eingesehen, das war doch Illusion. Dieses jetzt stimmt es, ist etwas, was ständig uns begleitet. Das ist tatsächlich so ein Refrain. Und es ist eine Imagination, eine Bestätigung der Stimme und eine Bestätigung im Blick. Das ist wirklich unabweisbar.
Nein.
Liebe, hatten Sie nie diese Erfahrung?
Ja, sicherlich, aber ich zweifle das an. Also ich finde das geradezu lächerlich irgendwie.
Aber haben Sie diese Erfahrung?
Ja, das ist ja das Schlimme irgendwie. Das ist ja das Schlimme irgendwie.
Ja, klar.
Das ist halt wie genauso, das ist wie, genau, wie mit dem Rab oder sowas. Das ist ja, also es ist ja schlimm, dass man sowas dann auch noch sagen kann.
Ja, schlimm ist das ja. Aber wer sagt, dass das Leben nicht schlimm ist? Aber ich meine, der Punkt ist, wie man das, ja, dass man das alles sieht, das ist auch unser. Es gibt so eine wunderbare Stelle bei der Woche, dass wenn er jemanden sieht, ja, so in der Masse, dass er, ich glaube, ich habe das zitiert, das ist wirklich faszinierend, dass er zum Beispiel so grüne Hose hat und ich weiß nicht, blaue Jackett und so weiter. Und rosa Hemd und so. Er denkt, dieser Mensch müsste doch einmal vor dem Spiegel stehen und irgendwann irgendwelche Stimmen, oder hat er sich selbst überhaupt erlebt.
Ja, aber ich glaube, das ist eben nicht immer so. Also ich glaube, man täuscht sich da auch.
Ja, eben.
Also ich glaube, man setzt das voraus, aber ich glaube, das ist gar nicht so, sondern vielleicht, weil es bekannt ist, dass es denn so ist angeblich, konstruiert man sich mal eben so einen Moment oder so. Also praktisch um so auch darüber, also praktisch um eben im Gespräch zu bleiben, so was weiß ich.
Ja, klar. Aber trotzdem, auch wenn Sie jetzt das sagen, Sie sagen, also so ist es. Ja, man täuscht sich halt. Ja, ich meine, irgendwie kommt es. Und nicht, weil es, ja, es ist irgendwie, kommt es zu diesem Gefühl, so ist es wirklich, ja, so ist das. Aber warum hat man dieses Gefühl, so ist es, ja? Hat man dieses Gefühl, weil man weiß, dass man, ja, alles erfahren hat, viel gelesen hat, so wirklich Untersuchungen angehört. Ja, das ist genauso, wie man sagt, die Leute wollen es. Weiß man das? Ja, weiß man. Aber man hat dieses Gefühl, jemand hat ihm gesagt, also eine innere Stimme hat ihm gesagt, das ist das, was die Leute wollen. Ich weiß es. Ja. Die Leute sind halt so, die wollen es. Ja, und ich mache es. Wir sind irgendwie tatsächlich ausgeliefert.
Aber Sie haben ja gesagt, dass man diesen Zirkel sozusagen, also dass er nicht, dass man ihn durchbrechen kann, haben Sie gemeint?
Nein.
Haben Sie vorhin gesagt?
Nein, ich habe gesagt, dass man kann, durchbrechen kann man nicht. Man kann nicht den ganzen Kreis machen oder so. Irgendwo stecken bleiben. Aber das ist so wie etwa diese, ich weiß nicht, diese Tierchen, das so ein Rad dreht. Kann auch irgendwo sterben, auf dem Kreis oder so. Aber der Kreis bleibt. Und das ist eher nicht der Kreis, sondern ein Triangel.
Wenn wir das Ganze jetzt nochmal auf Heidelberg abbilden, dann ist es doch so, dass Sie im Prinzip sagen, die Entschlossenheit oder die Eigentlichkeit ist nichts anderes jetzt in heidelberger Terminologie als ein Effekt des Mann. Denn es ist, ja, das ist ja sehr.
Nicht nur eigentlich neue Bilder in der Lichtung zu schreiben, sondern, also, aber Aber die lehnen wir wieder ab. Ja. Also. Nur, wie ahne ich überhaupt, dass eigentlich Konstituierende, außer dass du diese Option bedeutet, dass ich diese Situation, die beobachte, diese zwei Optionen im Grunde nie verlasse. Das heißt, an dem Augenblick, an dem ich sage, jetzt habe ich die Entschlossenheit, also die Entscheidung getroffen, diese Option gewählt, ich kann diese Sicherheit nur dazu, nur dann bekommen, wenn ich diese mit der Uneigentlichen vergleiche, dass die Option immer da bleibt. Das heißt, im Grunde bin ich im Uneigentlichen die ganze Zeit. Und das ist ja generell sozusagen eine alte Einsicht, dass das, was man ausschließt, ist eigentlich der Punkt, in dem man sich befindet. Dass das sozusagen das Ganze regiert. Also das Ausgeschlossene aus dem System ist dort, wo der Betrachter dieses Systems eigentlich sich befindet. Ja, aber das ist eben der Punkt, von wo aus ich das ganze Geschehen beobachte. Das heißt, wenn ich sage, ich will nichts Uneigentliches, diese Option ist weg. Ich muss diese Option ständig mitdenken und aus dieser Option heraus mein eigentliches Handeln eigentlich beobachten. Dann weiß ich, dass das eigentlich Handeln ist. Das kannst du dann gar nicht wissen. Weil dann verliere ich mich. Ja. Und ich kann nicht verlieren, weil die Option bleibt immer da. Ich glaube, dass das, was bei Heidegger generell fundamental nicht wahrgenommen wird, ist das ontologische Problematik bei Heidegger moralisch definiert ist. Ja, das heißt, ich komme in diese ganze Problematik der Ontologie, also in der Frage, inwieweit ich aktiv und subjektiv bin in meiner Entschlossenheit, inwieweit ich von seinem beeinflusst bin. Erst dann, wenn ich das Eigentliche überhaupt gewählt habe. Aber ich wähle das Eigentliche als Effekt einer Entscheidung, die keine ontologische ist, sondern die ist eine rein moralische. Und ist auch moralisch formuliert. Ja? Sie ist nicht ontologisch formuliert. In seiner Zeit. Das ist eine Wahl, die man treffen muss. Das ist etwas, was übrigens auch aus Sartre in seinem Führung ganz klar thematisiert. Die Wahl ist kein Unterricht. Die Wahl ist ein Entschlossenheit, das ist eine moralische Kategorie. Und sehr theologisch und sehr kantianisch im Grunde auch formuliert, auch in Begriffen, die von Thomas von Aquin die im Grunde in die ganze Geschichte der Tugendlehre. Ja. Im Grunde, wenn man generell sich fragt, sozusagen, wo die Verfahren gerade liegen. Das ist die klassische Tugend. Das ist eine moralische Wahl. Und wenn ich jetzt mich frage, wo befindet sich der Beobachter bleibt im Zustand dieser Wahl. Ich bleibe immer in dieser Situation vor der Wahl. Und dann kann ich ja sagen, okay, ich habe diese Wahl getroffen und dann, ja, das kann ich nicht sagen.
Ja.
Wenn
man sozusagen ist, dass diese Mann Heidegger, dass das Uneigentliche quasi vorrangig ist, wäre ja die eigentliche Frage, diejenige nach dem Ursprung der Entscheidung, also wie bringe ich die Negativität in die Welt, also das Eigentliche mit der, als Negation des Uneigentlichen, erst dann ist sichtbar, wenn ich das Uneigentliche als Uneigentliches fasse und ihm ein
geschrieben. Weil im Unterschied zur Klassik hat sozusagen diese Problematik gerade schon reflektiert. Und das ist Verhältnis zum Tode. Und wenn er sozusagen die Frage stellt, was ist der Unterschied zwischen eigentlich und nicht eigentlich, dann ist sozusagen das Kriterium das Verhältnis zum Tode. Also was ist der Tod? Ist der Tod etwas, was mich trifft? Oder ist der Tod etwas, was ich herbeiführe? Ja, was ich sozusagen, was ich schaffe? Aber die Möglichkeit, seinen eigenen Tod zu schaffen, ist das, was der Helden im Grunde ausmacht. Ja? Das heißt, man kann das Eigentliche und die eigentliche Möglichkeit der Existenz nicht anders denken überhaupt und darauf nicht anders kommen, als durch die Heldenverehrung. Das heißt, als durch die Reproduktion, Nachahmung eines bestimmten Opferverhältnisses. Also ein Vorbild des Helden, der fähig ist, sein Leben als eine runde Sache, als etwas zu gestalten, was eine Form hat. Ja? Und diese Möglichkeit, eine Form zu sehen, also ein eigenes Leben als Form zu sehen, ist eine sekundäre, auf eine sehr krasse Art und Weise. Das war eine Kritik, die sehr viel im Grunde von Cassirer, von Levit, ja, ein Kollege war, an Heidegger vorgetragen wurde, und diese Kritik ist trifft, ja, die ist einfach da. Dass man mit dem eigenen Tod nie konfrontiert wird. Man wird konfrontiert mit dem Tod des einen, der anderen. Ja, das heißt, die Todeserfahrung ist keine primäre, sondern die Todeserfahrung ist sekundär in Bezug auf den Tod des anderen. Das heißt, ich unter der Eindruck des Todes des anderen imaginiere ich meinen eigenen Tod und stelle ein Verhältnis her zu meinem eigenen virtuellen möglichen Tod, zu dem ich keine unmittelbare Erfahrung habe. Ja, das heißt, ich sehe mich von Anfang an als einen Fremden. Wenn dieses Uneigentliche, also dieses eigentliche Verhältnis, ist noch uneigentlicher als der uneigentliche selbst. Was uneigentlich bedeutet, ich lebe vor sich hin, von Tag zu Tag. Ich denke über den Tod nicht, der Tod trifft mich. Das ist uneinsichtig. Was heißt einsichtig zu sein? Einsichtig zu sein bedeutet, dass ich weiß, dass ich sterben muss, weil ich auch den Menschen ist, der andere sind gestorben. Und sie sind gestorben auf unterschiedliche Art und Weise. Entweder vom Tod getroffen oder den Tod veranstaltet. Das Leben veranstaltet als Schauspiel. Also, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder so zu wählen oder so zu wählen. Nun, ich wähle den Heldenleben, das Heldenleben und den Heldentod. Ja. Und das ist die eigentliche Möglichkeit. Oder ich wähle, ich bleibe unentschlossen, skeptisch, undeterminiert, lebe von Tag auf den anderen und irgendwann trifft mir der Stein auf den Kopf und ich sterbe, ohne zu sagen, wie wichtig es dazu zu bekommen. Das ist die Alternative. Ja, die Heidegger denkt. Aber die Alternative kann man nur denken, in dieser ästhetisierten Form von Anfang an, wenn man den Tod des anderen als eine innerweltliche Realität mit einbezieht. Und das war die Kritik an den Diskurs der Eigentlichkeit von Heidegger in ersten Augenblick. Und ich weiß nicht bis jetzt, wie die angewiesen waren. So, die ist schon treffend.
Also ich habe mich eben gefragt, sozusagen, da war es so, dass Sie gesagt haben, der Staat wird erschienen irgendwie aus dem Sein. Und ich orientiere mich am Star, um mich dann unerlässlich in einem direkten Kontakt selbst.
diese Autorisierung, das ist richtig, aber diese Autorisierung, das steht eben die Frage, inwieweit ich bereit bin, und das ist die zentrale Frage, inwieweit ich bereit bin, das, was innere Stimme mir sagt, das ist so, auch nach außen zu tragen und zu verwirklichen und durchzusetzen. Ja? Das ist, und autorisieren. Also inwieweit ich diese Entschlossenheit, das Heldenhafte vollbringen kann. Das heißt, man sagt, ich sage etwas und jedem, und meine innere Stimme sagt mir, das ist so. Ja? Aber ich denke, ach nein, das ist vielleicht nur Illusion. Ja? Warum soll ich an diese Stimme hören? Ja? Vielleicht in 10 Tagen, vielleicht jetzt scheint es mir so, aber in 10 Tagen wird es anders aussehen. Also warte ich zunächst einmal. Ja? Warte ich zunächst einmal, überschlafe das. Und
ich ignoriere es.
Ja, und sehe, wie es weitergeht. Ja?
Und höre sie nicht mehr.
In 10 Jahren sind es noch was anderes. Und so, ja. Und das ist diese Unentschlossenheit, und das ist sozusagen das. Oder ich sage, die innere Stimme hat mir das gesagt, es stimmt, also stimmt es, also mache ich das. Ja. Und zwar mache ich das jetzt. Und dann werden wir sehen, was das wird. Vielleicht ich schreibe ein Buch. Ja. Vielleicht ich schreibe ein Buch und im nächsten Augenblick schäme ich mich, ja, dass ich das Buch hier geschrieben habe. Und das gelesen wird. Und das ist in der Tat so, das ist meistens so. Man schämt sich sozusagen am nächsten Tag, als ich es gesagt habe. Aber ein Held erträgt das. Ja, gut. Das ist so gelaufen. Machen wir was anderes. Das ist so. Ja, sehen Sie was? Typischer ist, ich habe glaube ich dieses Beispiel auch geführt in einem anderen Kontext, was das heldenhafte Verhältnis ist zur Welt. Ja? Das ist der König Arthurs Geschichte, ja? Dass man ausreitet, ja? Und sieht einen anderen Reiter, ja? Und denkt, ey, einen anderen Reiter, also schneidet der Kopf weg. Ja? Und dann schaut, was ist das für ein Kopf eigentlich war. Ja? Meistens ist der eigene Bruder oder Schwester, ja? Oder so. Und er sagt, meine Güte, was ist das für ein Dummheit? Na gut, ja. Und reitet weiter, sieht den nächsten Reiter so weiter. Wenn Sie König Arthur lesen, der ganze Handel besteht darin, dass man zunächst einmal den Kopf abschneidet, dann aber erst schaut, was für ein Kopf es war. Ja. Und dann zieht er den Schluss. Es ist ein adäquat, heldenhaftes sozusagen Benehmen. Ja. Dass man, wenn man sieht etwas und entscheidet, da reitet jemand, ist doch eine Beleidigung, ja, warum bin ich nicht allein, ja, und so. Und man ist zunächst einmal Kopf weg, ja, da ist man mal beruhigt.
Ja, ja, aber ganz ohne innere Stimme, ganz ohne innere Stimme wahrscheinlich.
Ja, das ist die innere Stimme. Das ist die innere Stimme.
Nee, ganz ohne.
Ja, doch, nein, das sieht man eben beschrieben. Der reitet und da sieht der andere, der ist so ziemlich selbstsicher und arrogant und irgendwie beleidigend und schon ihn anzusehen, ist irgendwie nicht schön in dieser Landschaft, ja. Also das sind eben diese Überlegungen nicht mehr. Und dann sieht es, meistens ist es eben Bruder oder Freund oder was weiß ich. Man reitet man weiter und beim nächsten Fall aber passiert das gar nicht. Und was auch immer man tut, finde ich, ob man malt oder Bücher schreibt und so weiter, die Logik ist das gleiche. Ja, die gleiche. Also man kommt auf einen Gedanken, macht das, schreibt man, meint die Kinder, das kann ich nicht schreiben. Aber man lässt sich nicht entmutigen und beim besten Mal erscheint die gleiche Dummheit. Und so. Und dann irgendwann ist man respektierter Alter. Aber wenn man sozusagen sagt, ich überlege mich noch und vielleicht ist es der falsche Kopf, dann kommt man nicht nie zu Heldentat. Ja.
Aber es gibt aber mehrere innere Stimmen. Es gibt doch eigentlich mehrere.
Nein, man muss ja warten, wenn man nur eine Stimme.
Ja, wenn man wirklich daran ist, ist dann auch die richtige, dann schreibt man die später nicht
mehr. Ja, das ist eben diese Skepsis, ja, muss man ablegen. Ja. Also wenn man mehrere Stimmen hört, ja, dann muss man weiter sozusagen daran arbeiten. Aber irgendwann hören Sie nur eine Stimme und er sagt, ja, das stimmt. Ja. Ja, ja, das ist der Witz. Also sehen Sie, Sie sagen, das ist immer das Richtige, sehen Sie, das ist immer das Falsche. Ja? Aber ich sage, ob das immer das Richtige ist oder immer das Falsche, wir haben beide Positionen hier, ist also nicht das, was für mich zentral ist. Für mich zentral ist es, ob es falscher Kopf ist, der richtige Kopf. Muss abgeschlagen werden. Das werden wir sehen, wie man das versteht. Ja. Zunächst einmal, wenn man die Stimme hört, muss man dem noch alle lachen. Zweiten Gang kann man sich anders überlegen.
Aber eine Stimme ist doch das, was man das Subjekt nennt, normalerweise. Wenn
die
Stimme
vereinheitlicht
hat. Dann
ja.
Ist es keine Besessenheit mehr,
Thank you.